Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hallo und willkommen im Hörsaal. Am Mikro ist heute Katrin Ohlendorf und wir erinnern uns heute zusammen an einen Mann, von dem man, glaube ich jedenfalls, ganz ohne Übertreibung sagen kann, er hat die Welt verändert.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
We shall overcome.
Martin Luther King ist die Symbolfigur des Widerstands, die Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
Er lebt weiter in uns, wo immer wir seinen unvollendeten Kampf fortsetzen.
Die Aktivisten heute wollen weißes Leben in seiner Behaglichkeit stören und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass der Luxus, sich Auszeiten vom Thema Rassismus zu nehmen, meist nur für Weiße eine Option ist.
We shall overcome someday.
Martin Luther King war kein Träumer, sondern er war sich der gesellschaftlichen Realität sehr wohl bewusst.
I have a dream today.
Martin Luther King. Als Anführer der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung hatte er Millionen schwarzen Amerikanern Hoffnung auf eine bessere Zukunft ohne Rassismus und Diskriminierung gegeben. Vor 50 Jahren, am 4. April 1968, wurde er auf einem Balkon eines Motels in Memphis erschossen. Mit seinem gewaltlosen Kampf für Freiheit und Gleichberechtigung hat er nicht nur die USA verändert, sondern Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst und tut es bis heute. Wie genau, das hören wir uns heute in zwei Vorträgen an, die am 6. Februar 2018 im Rahmen des von der VW-Stiftung organisierten Herrenhäuser-Forums gehalten wurden. Wir schauen zum einen auf aktuelle Forschung zu Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung, zum anderen auf aktuelle Entwicklungen in den USA in Sachen Rassismus und Diskriminierung und den Kampf dagegen. Ja, konkret befasst sich der erste Vortrag damit, wie Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung erinnert werden. Und ich kann schon mal so viel sagen, die Rednerin ist der Meinung, wir haben ein falsches bzw. ein sehr reduziertes Bild von King und seiner Bewegung. Der zweite Vortrag fragt dann, wie es heute um die Verwirklichung von Martin Luther Kings Traum bestellt ist und welche Wirkung die Bürgerrechtsbewegung auf heutige Aktivisten hat, vor allem die Black Lives Matters Bewegung. Ja, zuerst führt aber die Veranstaltungsmoderatorin Jana Weiß, Postdoc am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte der Uni Münster, in das Thema ein. Und ihr überlasse ich dann auch die Vorstellung der beiden Vortragenden. Andrea Strübing ist das und Nicole Hirschfelder. Es geht los mit einem Zitat aus Kings letzter Rede, die er nur einen Tag vor seiner Ermordung vor streikenden Müllarbeitern in Memphis gehalten hat und die rückblickend wie eine Vorahnung, muss man sagen, auf seinen Tod wirkte.
Schwierige Tage liegen vor uns, aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus, denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Wenn man Martin Luther Kings Rede hört, scheint es, dass King seinen baldigen Tod ahnte. Und tatsächlich stand er auch unter enormem Druck. Mehr als 30 Mal hatten ihn Polizisten festgenommen, über 20 Mal war er von Rassisten körperlich angegriffen worden. Und dennoch hielt er an seinem Glauben fest, denn er hatte das gelobte Land gesehen. So zeigt seine letzte Rede auch sehr greifend die Kraft seiner Vision und seines Kampfes gegen die Unterdrückung und die soziale Ungerechtigkeit für ein Miteinander aller Rassen, aller Religionen und aller Kulturen, eine, wie King es nannte, Beloved Community. Martin Luther King ist bzw. war vieles. Er war Baptistenpastor, Bürgerrechtler, schwarzer Moses, Apostel der Gewaltlosigkeit, Friedensnobelpreisträger, Mann des Jahres 1964 und damit der erste Schwarze, dem diese Ehre des Time Magazines zuteil wurde. Kurzum, King ist die Symbolfigur des Widerstands, die Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die wiederum in einer langen Tradition des Protests steht. Blicken wir kurz auf die Geschichte der Rassenkonflikte in den USA zurück. Angefangen mit dem Kampf gegen die Sklaverei der Abolitionisten im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert bis hin zum alltäglichen und juristischen Kampf gegen die sogenannten Jim Crow-Gesetze in den Südstaaten. Getrennt, aber gleich. Separate but equal, so lautete das Motto in den Gaststätten, in Toiletten und in Schulen. So wurde zwar 1865, also nach dem Bürgerkrieg, die Sklaverei mit dem 13. Zusatz zur amerikanischen Verfassung verboten, doch Rassismus und Gewalt bestimmten weiterhin den Alltag der Bevölkerung. 1896 wurde die Rassentrennung schließlich vom Obersten Gerichtshof der USA als verfassungskonform eingestuft. Eine Entscheidung, die zur dauerhaften Entrechtung der Afroamerikaner führte, indem sie die schwarze und weiße Bevölkerung in nahezu jedem Bereich des öffentlichen Lebens trennte. So bleiben Afroamerikaner auch in den nächsten 50 Jahren weiterhin Bürger zweiter Klasse. Die Segregation war allgegenwärtig. Schwarze wurden regelmäßig in Bahn und Bus, an Wasserhähnen oder in Warteschlangen verbal erniedrigt und ausgegrenzt. Erst 1954 sprach sich der Oberste Gerichtshof eindeutig gegen die Rassentrennung aus. Der Fall Brown versus Board of Education, der die Rassentrennung an Schulen für verfassungswidrig erklärte, war damit der erste Meilenstein der Bürgerrechtsbewegung im 20. Jahrhundert. Ein Jahr später weigerte sich Rosa Parks, ihren Sitzplatz in einem Bus einem Weißen zu überlassen. Mit Erfolg. Denn 1956 entschied der Supreme Court auch, dass die Rassentrennung in Bussen verfassungswidrig sei. Dabei ist dieser berühmte Montgomery-Bus-Boykott die Geburtsstunde der Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King. Der damals erst 26-Jährige wurde zur Führungsfigur des Widerstands. Erst in Montgomery, danach auch bei allen weiteren zentralen Aktionen, wie beispielsweise den Protesten in Birmingham oder auch dem legendären March on Washington, um nur einige zu nennen. King war ein sehr charismatischer Redner, der mit seiner Rhetorik weitaus mehr Bevölkerungsschichten erreichte, als es anderen afroamerikanischen Predigern vorher je gelungen war. Mit Unterstützung der ältesten und einflussreichsten schwarzen Bürgerrechtsorganisation, der NAACP, und dem Dachverband aller kirchlichen Bürgerrechtsgruppen im Süden, der Southern Christian Leadership Conference, verbreitete King seinen Traum einer gerechten Welt. Dabei sah King die Bürgerrechtsbewegung als natürliche Fortsetzung der amerikanischen Geschichte, ja gar als Bewährungsprobe für die demokratische Mission der USA. Als Anwalt der Rassenversöhnung appellierte er an das Gewissen der Nation. Durch den gewaltfreien sozialen Widerstand sollte die Integration der afroamerikanischen Bevölkerung in die Gesellschaft erreicht und die Seele Amerikas erlöst werden. So forderte er wortgewaltig vor dem Lincoln Memorial vor über 250.000 Menschen das Einlösen des Freiheitsversprechens aus der Unabhängigkeitserklärung. Zitat: Jetzt ist es Zeit, aus dem dunklen und trostlosen Tal der Rassentrennung aufzubrechen und den hellen Weg der Gerechtigkeit für alle Rassen zu beschreiten. Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und der wahren Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. In seinen Reden verband King immer wieder die amerikanische Geschichte und dessen politische Ideale mit biblischen Themen und Metaphern der göttlichen Erlösung und Befreiung. Seine Überzeugungen und Ideale waren tief in der Theologie der Black Church verwurzelt. Für King war der christliche Glaube der moralische Imperativ, sich gegen Rassismus und Diskriminierung auszusprechen. Und dies tat er auch mit Erfolg. 1964 wurde der Civil Rights Act erlassen, der die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen der USA, im Bildungswesen und im Berufsleben für illegal erklärte. Ein Jahr später verbot der Voting Rights Act die Diskriminierung bei Wahlen. Ab diesem Zeitpunkt weitete King seine Kampagne im Norden der USA aus. Hier bestand zwar keine juristische Segregation wie in den Südstaaten, aber vor dem Hintergrund der Unruhen in sozialen Brennpunkten der Großstädte wie Chicago und New York drängte King auf weitere Reformen. Scharf kritisierte er nun die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich und forderte eine stärkere Umverteilung von Macht und Kapital. Dass Milliarden Dollar für den Vietnamkrieg ausgegeben wurden, empörte ihn. Nach seiner Auffassung waren diese Mittel dringend nötig, um die Lebensbedingungen der Armen in den USA vor Ort zu verbessern. Rückblickend stellte King 1967 ziemlich ernüchternd fest, dass sich sein Traum in einen Albtraum verwandelt habe. Um die Situation der Afroamerikaner langfristig zu verbessern, so King, müssten die Triple Evils, die dreifachen Übel von Rassismus, Armut und Krieg, gleichzeitig und entschlossener als je zuvor bekämpft werden. Politische Gleichheit könne nur durch eine radikale Umstrukturierung der amerikanischen Werte und einem strukturellen Wandel erreicht werden. Doch mit diesen Forderungen verlor er zunehmend an politischem Einfluss und Unterstützung, sowohl in Washington als auch in den eigenen Reihen. Und dennoch, um erneut seine letzte Rede zu zitieren, blieb er optimistisch, denn, Zitat, wir das Volk werden in das gelobte Land gelangen. Für das schwarze Amerika war die Ermordung Kings ein Schock. In über 100 Städten der USA kam es zu Unruhen. Auch das weiße Amerika stilisierte seinen Tod als nationale Katastrophe. Kurz nach seiner Ermordung titelte die New York Times, A nonviolent man is martyred. Ein gewaltloser Mann sei den Märtyrertod gestorben. Und obwohl King keine politischen Ämter bekleidet hatte, erklärte Präsident Lyndon B. Johnson seinen Todestag zu einem nationalen Trauertag. Mehr als 150.000 Menschen, unter ihnen auch der damalige US-Vizepräsident Hubert Humphrey und der spätere Präsident Richard Nixon, gaben King in Atlanta das letzte Geleit. King bekam sogar seinen eigenen Feiertag, den Martin Luther King Day, der seit 1986 am dritten Montag im Januar gefeiert wird. Sein Grab ist zu einem Wallfahrtsort für die Bürgerrechtsbewegung geworden. Das Motel, in dem er starb, gleicht einem Schrein. Und sein Denkmal nahe der National Mall in Washington wurde 2011 eingeweiht. Doch diese Glorifizierung, vielleicht sogar Kanonisierung Kings, hat auch dazu geführt, dass er zu einem eindimensionalen Helden verklärt worden ist, dessen Traum erreicht wurde und der das schwarze und weiße Amerika nun für immer vereint hat. Das liegt zum Teil daran, dass sich seine Rhetorik wirkungsvoll politisch instrumentalisieren lässt, als eine Art Garant einer optimistischen Zukunft. Und das nimmt zum Teil sehr zynische Züge an, wenn beispielsweise seine berühmte I have a dream Rede als Argument gegen Fördermaßnahmen der positiven Diskriminierung angebracht wird, da King ja schließlich für eine gänzlich farbenblinde Gesellschaft eintrat. Auch seine Vietnamkritik oder heute weiter sehr aktuelle Kapitalismuskritik der späteren Jahre scheinen aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen. Erst seit kurzem wird diese einseitige Darstellung Kings nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Öffentlichkeit differenzierter betrachtet. Und wir hören heute im ersten Vortrag tatsächlich auch mehr dazu. Martin Luther King ist also beides. Er ist ein Symbol der Integration und des Protests, eine Ikone der Reform, aber auch des Radikalismus. Ein bequemer, aber auch zugleich aufreibender Held. Bis heute bleibt sein prophetischer Traum unerfüllt. Zwar ist die Rassentrennung per Gesetz abgeschafft und die USA hat die USA mit Barack Obama den ersten afroamerikanischen Präsidenten gewählt, doch die strukturelle Diskriminierung und der Rassismus sind weiterhin Alltagserfahrungen von Afroamerikanern. So ist, Stand heute, die Armuts- und Arbeitslosenrate von Schwarzen immer noch doppelt so hoch wie die von Weißen. Auch wenn jetzt Präsident Trump vielleicht sich jüngst in seiner State of the Union-Rede damit gerühmt hat, dass diese Quote ein Rekordtief erreicht hat, liegt sie immer noch mit 6,8% gegenüber 3,7% weitaus höher gegenüber Weißen. Afroamerikaner werden im Durchschnitt etwa 25% schlechter bezahlt und ungefähr jeder dritte Gefängnisinsasse ist heute schwarz, obwohl ihr Bevölkerungsteil nur bei 13% liegt. Der von King angemahnte Teufelskreis von Rassismus, Arbeitslosigkeit, Armut, Drogensucht, Verbrechen ist nicht durchbrochen. Das attestiert auch nicht zuletzt die überproportional hohe Tötung von Afroamerikanern. Ich habe gehört, oder zumindest habe ich es mal so gelernt, dass man Vorträge immer positiv beenden soll. Ich versuche das jetzt mal im letzten Absatz. Während Kings Ermordung die Bürgerrechtsbewegung zwar in eine schwere Krise gestürzt hat, bedeutet dies keinen Stillstand für Bürgerrechte. Und das zeigt die verhältnismäßig junge soziale Bewegung Hashtag Black Lives Matter, die Kings Kritik des tief verwurzelten strukturellen Rassismus aufgegriffen hat und über die wir heute im zweiten Vortrag noch was hören werden. Und damit komme ich auch schon zur Vorstellung der Referentinnen heute. Ich mache das mal ein bisschen unorthodox und fange mit der zweiten Referentin an. Und zwar möchte ich Ihnen ganz herzlich vorstellen Dr. Nicole Hirschfelder. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im englischen Seminar in der Amerikanistik der Universität Tübingen. Dort hat sie auch promoviert mit einer Studie über den Bürgerrechtsaktivisten Bayard Rustin. Das Buch ist auch erschienen, also ihre Dissertation im Winter Verlag 2014, Oppression as Process, The Case of Bayard Rustin. Ihre vorherigen Stationen waren die Universität Frankfurt, die University of Wisconsin, Yale University und die University of Maryland. Heute trägt sie vor zu der Frage, was aus Martin Luther Kings Traum geworden ist und geht damit auch auf die eben erwähnten aktuellen Entwicklungen der Black Lives Matter-Bewegung ein. Kommen wir nun zur Referentin des ersten Vortrags, Professor Dr. Andrea Strübrind. Sie ist Professorin für Kirchengeschichte an der Universität Oldenburg, ist auch dort seit 2017 Direktorin des Instituts für Evangelische Theologie und Religionspädagogik. Ihre vorherigen Stationen waren in der Universität Heidelberg, Lüneburg und an der Kirchlichen Hochschule Berlin, wo sie auch promovierte. Um nur einige wichtige Mitgliedschaften und Positionen zu nennen, seit 2011 ist Professor Strübrind Vorsitzende der Gesellschaft für freikirchliche Theologie und Publizistik und sie ist Mitglied im Historischen Beirat des Bundes Evangelische Freikirchlicher Gemeinden. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Reformationsgeschichte, der religiösen Pluralisierung in der Moderne und Postmoderne und in der Erforschung der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Sie hat in all diesen Bereichen publiziert. Ich möchte nur eine Publikation hervorheben, weil sie mit diesem Abend eng verknüpft ist. Und zwar in der Fachzeitschrift Kirchliche Zeitgeschichte von 2004 zum Thema Martin Luther King und die Black Church. Der Vortrag heute hat den Titel Die Bürgerrechtsbewegung in den USA als zweite große amerikanische Revolution. Bitte schön.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die sehr schöne und auch zutreffende Einführung und natürlich auch Vorstellung. Ich bedanke mich auch bei der VW-Stiftung für die Einladung und freue mich, vor einem so großen und interessierten Publikum und Auditorium sprechen zu können. King lebt. Wir haben gesehen, wie er auf dem Platz des himmlischen Friedens den Panzern entgegentrat, wie er auf der bröckelnden Berliner Mauer tanzte, wie er während des Prager Frühlings sang, lebendig wurde in den funkelnden Augen Nelson Mandelas. Er lebt weiter in uns, gerade hier und überall, wo seine Botschaft gehört und verwirklicht wird, in unserem alltäglichen Leben, wo immer wir seinen unvollendeten Kampf fortsetzen. Dieses gewagte Geschichtsbild zur Rezeption von Martin Luther King entwarf der afroamerikanische Theologe Vincent Harding. Ohne Zweifel ist Martin Luther King als erfolgreicher und zugleich gewaltloser Kämpfer für die Bürgerrechte der Afroamerikaner und die Aufhebung der rassistischen Segregationsgesetzgebung in den Südstaaten der USA in die Geschichte eingegangen. Anlässlich von Jubiläen seines Geburtstages oder zum 50. Jahrestag seiner unvergesslichen Rede »I have a dream« am Lincoln Memorial 1963, sowie in diesem Jahr, in dem sich seine Ermordung zum 50. Mal jährt, gedenken Millionen des Bürgerrechtlers und Friedensnobelpreisträgers. Und wie bei kaum einer anderen zeithistorischen Person ist die Erinnerung an ihn globalisiert. Diese globalisierte Erinnerung an Martin Luther King ist nicht nur ein periodisch auftretendes Medienereignis, sondern, so viele Forschende, soll über die letzten Jahrzehnte, die seit seinem Tod vergangen sind, eine bleibende Dynamik entwickelt haben. Harding etwa bezeichnet die Bürgerrechtsbewegung als Teil einer großen globalen Bewegung für Demokratie, nicht einfach nur als ein Kampf für die Erweiterung der Bürgerrechte für African Americans. Sie wäre demnach nicht nur, wie mein Titel insinuiert, eine amerikanische Revolution, sondern eine weltweite Revolution. Teilnehmende am Kampf der Civil Rights Bewegung würden zu Rollenmodellen und Vorbildern nachfolgender Generationen. Die Erinnerung an die Bürgerrechtsbewegung sollte dazu geeignet sein, politische Befreiungsbewegungen in anderen Weltreligionen zu allen Zeiten zu inspirieren. Sie wirke in den Umbruchsprozessen transitorischer Gesellschaften fort und spiegle sich besonders in den Leiden derjenigen wider, die rund um den Globus bis heute um Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Kann entsprechend dieser Interpretation davon ausgegangen werden, dass sich die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung mit ihrer charismatischen Führergestalt Martin Luther King zu einer universalen Erinnerung entwickelt hat, die von politischen Bewegungen bis heute gezielt verbreitet und instrumentalisiert wird? haben wir es hier mit transnationalen Synchronisierungen von Erinnerungskulturen zu tun? Es lässt sich durch das Internet vielfach belegen, dass die Symbole, die Slogans, die Lieder und die Ikonisierung Martin Luther Kings in verschiedenen Konfliktregionen rezipiert und für den eigenen politischen Kampf genutzt wurde. Es lassen sich dokumentarische Fotos vom Protest auf dem Tiananmen-Platz in Peking zeigen, bei denen die Hymne der Bürgerrechtsbewegung We Shall Overcome als Motto auf Plakaten und Umhängen zu sehen ist. Gleiches gilt etwa auch für Demonstrationen im Rahmen des arabischen Frühlings oder im Rückblick auf die großen Kundgebungen der Friedensbewegung in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ein besonderes Thema ist die Rezeption von Martin Luther King während der Friedlichen Revolution im Jahr 1989. Die Bürgerrechtsbewegung wird in den USA auf sehr verschiedene Art und Weise gedacht. Insgesamt lässt sich zum Umgang der USA mit ihrer traumatischen Geschichte der Rassendiskriminierung jedoch feststellen, dass die Aufarbeitung sehr langsam vonstatten geht. Einen eigenen Fokus bildet die nationale Inszenierung des Gedenkens, die sich seit 1986 auf den Martin Luther King Memorial Day am jeweils dritten Montag im Januar und den Black History Month im Februar konzentriert. Allein die Durchsetzung dieses Gedenktages ist eine eigene Untersuchung wert, wie Frau Weiß vorgelegt hat. Er wurde bereits 1968 direkt nach der Ermordung Kings von einem afroamerikanischen Kongressmitglied beantragt, aber erst nach langwierigen Auseinandersetzungen 1983 als Gesetz beschlossen. Ausgerechnet Ronald Reagan, der ein erklärter Gegner des Gedenktages war, musste es unterschreiben. Erst im Jahr 2000 hatten alle 50 Staaten der USA den Memorial Day in ihren Verfassungen umgesetzt. Und auch erst in den 90er Jahren entstanden in den zeithistorischen Zentren der Bürgerrechtsbewegung Atlanta, Birmingham und Memphis im Süden der USA Gedenkstätten. Bis 2011 gab es auf dem Campus des Morehouse College in Atlanta die einzige Statue, die an King erinnerte. Diese wird nun selbstverständlich überstrahlt vom monumentalen King Memorial in Washington. Die konfliktreiche Vorgeschichte dieses Denkmals, das von dem chinesischen Künstler Li Qixin entworfen wurde, die sich von 1986 bis 2011 hinzog, verdeutlicht noch einmal die umstrittene Erinnerungskultur im Blick auf die Bürgerrechtsbewegung und die damit verbundene Aufarbeitung der jahrhundertlange Geschichte der Sklaverei und der Rassendiskriminierung. Dagegen ist die Bezugnahme auf Martin Luther King in der US-amerikanischen Politik schon seit vielen Jahren allgegenwärtig, und zwar in allen politischen Lagern. Besondere Brisanz gewann die Erinnerungspolitik, als Barack Obama der erste afroamerikanische Präsident der USA war. Barack Obama bezog sich in seinem Wahlkampf zur ersten Präsidentschaft dezidiert auf Martin Luther Kings Erbe und verstand sich in diesem Zusammenhang selbst als Teil der Joshua-Generation, wie er unter anderem im März 2008 in einer Rede zur Gedenkfeier an die Protestbewegung in Selma ausführte. Das biblische Motiv, wonach Mose das von Gott verheißene Land nur sehen, aber nicht betreten darf, was seinem Nachfolger Josua vorbehalten blieb, wandte Obama auf das Verhältnis seiner Generation zur Bürgerrechtsbewegung an. Während Martin Luther King, der Märtyrer und Sinnbild des Mose, nur das gelobte Land der Rassengleichheit sehen durfte, gehöre er wie viele andere schwarze Leistungsträger, R. Obama, in die Josua-Generation, die dieses Land erobern und nun auch verantwortlich gestalten würde. Der erste schwarze Präsidentschaftskandidat führte in der Rede in Selma seinen gesamten Bildungsweg und auch seine politische Karriere auf den erfolgreichen Kampf der Bürgerrechtsbewegung vor ihm zurück. Und angesichts der berühmten Brücke in Selma, die zum Symbolort der erfolgreichen Bürgerrechtsbewegung geworden ist, formulierte Obama seine gesellschaftliche Vision in direkter Anknüpfung an theologische Motive Martin Luther Kings. That bridge outside was crossed by blacks and whites, northerners and southerners, teenagers and children, the beloved community of God's children. They wanted to take those steps together, but it was left to the Joshua to finish the journeys Moses had begun, and today we are called to be the Joshuas of our time, to be the generation that finds out our way across this river. Dieses Zitat, das exemplarisch für unzählige weitere Bezugnahmen in politischen Reden stehen kann, und auch die Einrichtung bzw. Neugestaltung von Gedenkstätten für die Bürgerrechtsbewegung sind Ausdruck einer spezifischen Erinnerungskultur, die sich in den USA entwickelt hat. Die Historikerin Jacqueline Dode Hall, stellvertretend für viele andere Forschende, unterzieht diese traditionelle und politisch instrumentalisierte Form der Erinnerung einer scharfen Kritik. Es würde in den USA in der Öffentlichkeit, an Gedenktagen, in Museen, Ausstellungen, Unterrichtsmaterialien, Filmen und durch die Medien immer wieder dieselbe reduzierte Story der Bürgerrechtsbewegung dargestellt. Die offizielle Gedenkkultur konzentriere sich ausschließlich auf die sogenannte klassische Phase der Bürgerrechtsbewegung, wie sie sich in den Massenprotesten ausgehend vom Busstreik in Montgomery ab 1954 zeigte. In dieser dominanten Narration wird das Ende der Bewegung bereits mit 1964 durch die Einführung des Civil Rights Act und des Voting Rights Act von 1965 festgesetzt. Und das verbunden mit immer wiederkehrenden, geradezu zeitlos erscheinenden Darstellungen und dokumentarischen Bildern. Alles, was danach folgte, gilt in dieser Geschichtserzählung als Niedergang und wird deutlich von der normativen Phase der Bürgerrechtsbewegung unterschieden. Die Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg, die Studierendenproteste, die Black Power-Bewegung und die neue Frauenbewegung. Letztlich werden die gesamten 70er Jahre zu einem degenerativen Geschichtsbild zusammengefügt, wobei die Bürgerrechtsbewegung nicht als Vorbild, quasi als Bewegung der Bewegungen angesehen wird. Der andere, der unbequeme King, lässt sich in dieser Story nicht finden. Seine Äußerungen zum strukturellen Rassismus, der ein nationales Problem und keineswegs auf den Süden konzentriert ist, kommt nicht vor. Die zweite Phase der Bürgerrechtsbewegung, die Martin Luther King anführte und die ihn in den Norden führte, wo er versuchte, durch gezielte Aktionen den strukturellen Rassismus und die Unterprivilegierung von Schwarzen sichtbar zu machen, werden in dieser Narration ausgespart. Gleiches gilt für Kings vehemente Kritik am Vietnamkrieg, der für ihn die Verbindung zwischen Rassismus, Imperialismus und Militarismus in den USA aufzeigte. In dieser zu kurz greifenden Erinnerungskonstruktion hat Martin Luther King als demokratischer Sozialist, der die Gewerkschaftsbewegung unterstützte, die Poor People's Campaign plante und im Zusammenhang seiner Unterstützung für einen Müllarbeiterstreik 1968 ermordet wurde, keinen Platz. Dabei gerät Kings größeres Ziel, das im Prozess einer institutionellen und strukturellen Transformation hin zu einer gleichberechtigten, demokratischen, multikulturellen und multiethnischen Gesellschaft stand, völlig aus den Augen. Die reduzierte Narration der Bürgerrechtsbewegung wurde zudem dezidiert auf den Süden der USA bezogen und beschränkt, sodass der Kampf um die Rassengleichheit seine nationale Perspektive verlor. Der Süden avancierte im Rahmen dieser Erinnerung vielmehr zum Gegenbild der Nation, die sich durch das festgefügte Feindbild exkulpieren wollte. Dieses Bild verdeckte die ökonomischen Fakten der weißen Überlegenheit bzw. Vorherrschaft, Supremacy, und die rassistischen Strukturen in anderen Teilen der USA. Nur diese klassische Phase der Bürgerrechtsbewegung wurde eingebettet in den größeren Zusammenhang einer allgemeineren Fortschrittsgeschichte der USA, die bis hin zur Gegenwart erweitert wurde. Gerade dadurch, wie an die Bürgerrechtsbewegung erinnert werde, verhindert dass die bemerkenswerteste Massenbewegung, ja wirklich eine dritte Revolution nach Unabhängigkeitskrieg und Bürgerkrieg, in der Geschichte der USA eine Herausforderung für heute wird. Die Bürgerrechtsbewegung wurde dadurch als großes Heldenepos in der Erinnerungskultur vereinnahmt. Hall sagt sogar, dass diese verkürzte Narration eine Erfindung der neuen politischen Rechten ist, die angefangen in der Reagan-Ära die offizielle Erinnerung an King und die Bürgerrechtsbewegung kreierten und für ihre politischen Zwecke nutzten. Hier wäre natürlich auch noch auf den Einfluss der Massenmedien zu verweisen, die die Bilder der Bürgerrechtsbewegung in jeden Haushalt der USA brachte. Das wäre ein eigenes Thema. Heutige Forschungen stellen die Bürgerrechtsbewegung in einen weit größeren historischen Kontext. Dennoch hat die reduktionistische Narration ihren Platz in der Öffentlichkeit behauptet. Es ist unerlässlich, die Bürgerrechtsbewegung als einen wesentlich längeren Prozess aufzufassen, in dessen Verlauf die Massenproteste gegen die Segregationsgesetzgebung im Süden nur eine Facette darstellen. Es wurde schon auf den Abolitionismus, den Rechtskampf, die NAACP und anderes hingewiesen. Heute wird auch auf viele Verflechtungen zwischen den Protagonisten der Bürgerrechtsbewegung der 40er und der 60er Jahre verwiesen. Neuere Forschungen zur Black Power-Bewegung verändern auch das Bild des sogenannten Niedergangs und tragen zu einer objektivierenden Sicht bei. Die Bewegung ist nicht einfach untergegangen, als sie sich nach Norden orientierte. Die Komplexität der sozialen Bewegung in den 70er Jahren ist allerdings noch nicht ausreichend erforscht. Ich möchte an den Schluss meiner Ausführungen mich der gesellschaftlichen Vision von Martin Luther King zuwenden. Aus der Perspektive einer Theologin und Kirchenhistorikerin möchte ich deutlich machen, warum die von ihm vorhergesehene und eingeforderte Revolution noch lange nicht abgeschlossen ist, weder in den USA noch weltweit. Martin Luther King sah den gewaltlosen Widerstand als Auslöser für einen Prozess an, an dessen Ende die Versöhnung und die Schaffung einer Beloved Community stehen werde. So führte er bereits in seinem Buch zum Busboykott in Montgomery aus. Die Zielrichtung des gewaltlosen Widerstands bestehe nicht nur in der Beseitigung diskriminierender Gesetzgebung, sondern in der Errichtung einer integrierten Gemeinschaft aller Rassen, die zusammenarbeiteten und gemeinsam eine Gesellschaft aufbauen sollten, die er als Beloved Community bezeichnete. Die Praxis des gewaltlosen Widerstands wurde von King als eine mentale, emotionale und geistliche Aktion verstanden, die den Gegner von seinem Unrecht zu überzeugen suchte und dabei auf jede Form der physischen Gewalt verzichtete. Die Reziprozität zwischen den Widerständigen und ihren Gegnern bildete die geistige Grundlage für den angestrebten Versöhnungsprozess, der im Verlauf der Bürgerrechtsbewegung und den durch sie initiierten öffentlichen Diskurs die regionalen und nationalen Grenzen transzendierte und zu einer globalen Handlungsoption wurde. Kings gesamtes Denken war letztlich auf das Ziel einer neuen Gemeinschaft der Liebe und Gerechtigkeit zwischen allen Menschen ausgerichtet. Sein Konzept der Beloved Community nahm dabei wiederum theologische Überzeugungen der Black Church auf, wonach alle Menschen durch ihren Ursprung miteinander verbunden und deshalb füreinander verantwortlich seien. Die Menschheit galt ihm als miteinander unauflöslich verbundene Familie oder Netzwerk. In the real sense, all life is interrelated. The agony of the poor impoverishes the rich. The betterment of the poor enriches the rich. We are inevitably our brother's keeper because we are our brother's brother. Whatever affects one directly affects all indirectly. Die schöpfungstheologisch gebotene Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen war daher die Voraussetzung der Verwirklichung der Beloved Community als einer integrierten Gemeinschaft aller Rassen und Kulturen. Gleichzeitig begriff er die Bürgerrechtsbewegung, in der im Gegensatz zum Widerstand um Malcolm X Schwarze und Weiße zusammenwirkten, als ein Vorbild, ja eine Prolepse der Beloved Community. Am besten lässt sich diese ideale Gemeinschaft als Transformation und Erneuerung der Gesellschaft beschreiben, die zu einer realen Geschwisterschaft aller führen sollte. Sie war geradezu das Gegenkonzept zur rassistischen Segregation bzw. Apartheid, die schwarze und weiße Lebenswelten hermetisch voneinander trennte. Dabei war King klar, dass die Segregation durch eine rassistische Gesetzgebung legitimiert und geschaffen worden war. Die Schaffung einer integrierten Gesellschaft ließ sich jedoch nicht gesetzlich regeln, sondern bedürfe einer spirituellen Bewegung der gegenseitigen Akzeptanz und letztlich Liebe. Das Mittel, um die Beloved Community zu erreichen, war für ihn der Lebensstil der Gewaltlosigkeit. Und das ist nicht nur passiver Widerstand, sondern es ist tatsächlich eine spirituelle Bewegung auf den Gegner hin. Martin Luther King war kein Träumer, auch wenn das immer gesagt wird, sondern er war sich der gesellschaftlichen Realität sehr wohl bewusst. Und deshalb, und damit schließe ich, verortete er die Hauptakteure für diese gesellschaftliche Transformation bei den Minderheiten. Ich schließe mit einem Zitat aus einer Predigt von ihm zum Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Die Gegenwart braucht einen entschlossenen Kreis verwandelter Nonkonformisten. Unser Planet schwankt am Abgrund atomarer Zerstörung. Hass, Stolz und Selbstsucht, diese gefährlichen Eigenschaften sitzen auf dem Thron unseres Lebens. Die Wahrheit siecht auf namenlosen Leidenswegen dahin. Die Menschen verneigen sich vor den falschen Göttern des Nationalismus und des Materialismus. Die Rettung der Welt wird nicht aus der Anpassung der konformistischen Mehrheit kommen, sondern aus der schöpferischen Auflehnung der nonkonformistischen Minderheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Vortrag der Theologin und Historikerin Andrea Strübend. Gleich im Anschluss sprach dann die Amerikanistin Nicole Hirschfelder darüber, was aus Martin Luther Kings Traum geworden ist. Insbesondere geht es dabei um die Black Lives Matter-Bewegung.
Ich wurde gebeten, heute Abend einen Kurzvortrag zu der Frage zu halten, was aus Martin Luther Kings Traum geworden ist. Und ich hoffe jetzt schon, Sie sehen mir nach, dass ich mich noch nicht mal an einer Antwort darauf richtig versuche, sondern ich möchte lediglich einige Eindrücke mit Ihnen teilen und einige Schlaglichter auf Punkte werfen, die meines Erachtens nach wichtig sind. Ich möchte also meine Zeit heute dafür nutzen, zunächst zu skizzieren, warum uns diese Frage, was ist aus Martin Luther Kings Traum geworden, heute so sehr interessiert und umtreibt und welche Vorstellungen von King und seinem Traum damit vielleicht auch einhergehen. Ich werde dann anhand von einigen Impressionen kurz mir wichtige erscheinende Parallelen zwischen der Zeit der Bürgerrechtsbewegung und der heutigen Situation bzw. heutigem Aktivismus aufzeigen und meine übrige, da noch sehr wenige Zeit, dafür nutzen, über die verhältnismäßig junge soziale Bewegung Black Lives Matter zu sprechen, da sie einerseits vieles ganz anders macht als Dr. King, aber vielleicht auch gerade damit, so möchte ich heute Abend argumentieren, doch in seiner Tradition steht. Darauf komme ich dann nochmal zurück. Wie wir also schon gehört haben, ist das Bild von King und seinem Traum sehr reduktionistisch. Selbst Bilder wie diese, auf denen King, man könnte sagen, in direkter Konfrontation oder Opposition zur Polizei, also zu staatlichen Kräften abgebildet wird, bilden eher die Ausnahme, wenn wir King in Geschichtsbüchern finden. Wenn wir sagen könnten, was ist eigentlich am auffälligsten an der Repräsentation von King in Geschichtsbüchern, dann wäre das wohl die Absenz von staatlichen Kräften auf dem gleichen Foto wie er. Und auch das ist wahrscheinlich kein Zufall. Der Intellektuelle Cornel West spricht gar von einer Santa Clausification, also einer Weihnachtsmanifizierung von King, womit er meint, dass aus dem eigentlich so radikalen King, wie wir es gehört haben, vor allem in den Jahren vor seiner Ermordung sehr stark für Sozialismus und gegen den Vietnamkrieg einsetzte, im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner und auch der Welt ein Weihnachtsmann geworden sei. Eine Figur also, die ausschließlich liebevoll und Status quo regelkonform auftritt und die daher sowohl bei Weißen als auch Schwarzen natürlich hohes Ansehen genießt. Dieses Bild des guten Kings ist vor allem aber auch deshalb so problematisch, weil es symbolisch für eine Reihe von anderen Bildern steht, die die Erinnerungskultur der Bürgerrechtszeit bestimmen. Sie alle haben gemeinsam, dass sie Bilder von Grausamkeiten von Weißen durch positive Bilder von schwarzen Aktivisten und Aktivistinnen ersetzen. In der Tat ist es eben nicht irrelevant, ob die Lunch-Counter-Sit-Ins von damals mit solchen Bildern, die Sie sicherlich alle kennen, oder mit Bildern wie diesem unterrichtet, erinnert und diskutiert werden. Auf den ersten Bildern wirken die Proteste friedlich, fast schon ästhetisiert und entrückt, weil wir keine Gegenspieler sehen. Sie wirken ordentlich, irgendwie geordnet. Auf dem zweiten dagegen wird die Herabwürdigung und existierende Gegenwehr gezeigt, der Aktivistinnen damals immer ausgesetzt waren, und nimmt sprichwörtlich die Rolle der Weißen damit in den Blick. Und diese Rolle der Weißen ist sehr wichtig. Kings so oft zitierter Traum, er wünsche sich, dass seine vier kleinen Kinder eines Tages ausschließlich nach ihrem Charakter und nicht aufgrund ihrer Hautfarbe beurteilt werden, wurde und wird jedoch aufgrund der unterschiedlichen Machtpositionen von Weißen und Schwarzen oftmals auch grundlegend unterschiedlich interpretiert. Vielleicht ist sogar das vermeintliche Verstehen, dieses sofortige Verstehen und Umsetzen wollen von Kings Traum vieler Weißer genau der Grund, warum er immer noch nicht wahr geworden ist. Damit meine ich nicht, es habe keinen Wandel oder keine Veränderungen gegeben. Diverse Gesetzesänderungen, wir haben es gehört, wie die Civil Rights Acts, haben dazu geführt, dass es heute eine verhältnismäßig stabile schwarze Mittelschicht und mehr schwarze College-Absolventinnen gibt. Da es jedoch um Race Relations, also das Verhältnis von Weißen und Schwarzen geht, genügt es nicht, wie Donald Trump es eben unlängst gemacht hat, auf die absoluten Zahlen und Zuwächse bei der Reduktion schwarzer Arbeitslosigkeit zu verweisen und es als Erfolg zu feiern, dass die Arbeitslosenquote dieser Gruppe während seiner Präsidentschaft, wir haben es gehört, auf den tiefsten Stand seit 1972 gefallen sei. Um wirklich Aufschluss darüber zu erlangen, wie es um Kings Traum bestellt ist, müssen diese Zahlen ins Verhältnis zu Weißen gesetzt werden. Und die Tatsache, dass Trump dies nicht tut, aber sich auch nur wenige daran stören und nachfragen, zeigt vielleicht besonders gut, wo wir gesellschaftlich stehen. Und dass auch das Feiern vermeintlicher Erfolge, die gut gemeint sind, nach wie vor in rassistische Strukturen eingebunden bleiben, die so tief verwurzelt sind, dass sie sich häufig unserem Blick entziehen. Setzen wir die Zahlen der Arbeitslosigkeit ins Verhältnis, wird deutlich, dass die von Schwarzen zwar durchaus rückläufig ist, diese jedoch weiterhin konstant höher ist als die von Weißen. Von einem Fortschritt zu sprechen, fällt angesichts dieser Diskrepanz schwer und stellt die Erfüllung von Kings Traum, der sich stets besonders um die wirtschaftliche Gleichstellung von Schwarzen bemühte, in Frage. Auch die hohe Inhaftierungsquote von 40% von Schwarzen bei einem Gesamtbevölkerungsanteil von nur 13% lassen Wissenschaftlerinnen heute wie Michelle Alexander vom Prison Industrial Complex als The New Jim Crow sprechen, also eine Reihe von Gesetzen aus Kings Lebenszeit, wir haben es gehört, die nach wie vor die Diskriminierung von schwarzen Menschen fortschreibt. Aufgrund von Strukturen, die entweder zur Kriminalität zwingen oder bei anderen normal angesehenes Verhalten kriminalisieren, finden sich viele Schwarze in den Gefängnissen und in einem nicht endenden Teufelskreis von Strafzahlungen, Bewährungsauflagen und Entrechtung. Wie Sie sicherlich wissen, ist in den USA auch mit der Gefängnisstrafe meistens das sogenannte Disenfranchisement, also der Verlust vom Wahlrecht verbunden. Dass viele dieser Menschen Mütter und Väter sind, macht deutlich, dass ganze Familien nachhaltig von einem Justizsystem geschädigt und traumatisiert werden, das meist allein die Tat und nicht den sozialen oder gar historischen Kontext ins Zentrum stellt. Wenn wir uns heute fragen, was aus Martin Luther Kings Traum einer Gesellschaft geworden ist, in der Hautfarbe keine Rolle mehr spielt, sollten wir daher nicht vergessen, dass Farbenblindheit allein, die sogenannte Colorblindness, diesem Traum einen Bärendienst erweist und eben weit entfernt ist von dem, was King sich gewünscht hat. Was genau meine ich damit? Colorblindness war vor allem in den 80ern und 90ern und vor allem bei Weißen sehr populär, weil sie dem Einzelnen Handlungsmacht zuzugestehen schien und endlich erlaubte, eben nicht alles unter der Überschrift Rassismus zu diskutieren. Ähnliches Lamentieren hören wir heute ja auch immer wieder. Wie auch schon bei den Bildern in der Erinnerungskultur verschwanden damals auch unbequeme Worte wie Rassismus und wurden durch neoliberale Erfolgsgeschichten von schwarzen self-made Businessmen ersetzt. Um es nochmal deutlich zu machen, ein banales und praktisches Verständnis von Colorblindness ist vor allem deshalb so problematisch, weil diese Farbenblindheit langgewachsene gesellschaftliche Strukturen, die von Rassismus durchdrungen sind, ignoriert und damit alle Schuld für Versagen, Inhaftierung oder gar ihre eigene Tötung hauptsächlich beim Individuum sieht, das jedoch zufällig in überdurchschnittlich vielen Fällen schwarz ist. Und Sie wissen sicherlich, dass King natürlich mit dieser farbenblinden Gesellschaft all das nicht gemeint hat. Mir geht es lediglich darum, aufzuzeigen, dass es sehr häufig schwierig ist, im Alltag sich diesem hehren philosophischen Ideal wirklich anzunähern, weil es manchmal einfach auch darum geht, pragmatische und praktische Lösungen zu finden. Warum besonders die überproportionale Tötung von Schwarzen in der jüngsten Vergangenheit ins Zentrum der Aufmerksamkeit der verhältnismäßig jungen sozialen Bewegung Black Lives Matter gerückt ist, werde ich gleich erklären. Zunächst möchte ich aber anhand einiger Eindrücke Parallelen zwischen der Bürgerrechtsbewegung damals und heute aufzeigen. Zum Teil bestehen hinsichtlich mancher rassistischer Anschläge, die mitten in die jeweilige Zeit fielen, erschreckende Parallelen. So ist zum Beispiel das Massaker in der Emmanuel African Methodist Church in Charleston, South Carolina, bei dem im Juni 2015 9 Schwarze von einem 21-jährigen Weißen erschossen wurden, sicherlich in einer Linie mit dem 16th Street Baptist Church Bombing in Birmingham, Alabama aus dem Jahr 1963 zu sehen, bei dem damals 4 schwarze Mädchen und kurz zuvor 2 andere kleine Mädchen getötet wurden. Und das von Martin Luther King danach öffentlich als rassistisch motiviertes Gewaltverbrechen bezeichnet wurde. Beide Massaker fielen in eine Zeit, in der die Vorherrschaft von Weißen auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich voller Druck, in Frage gestellt wurde. In beiden Fällen wurden die weißen Täter zwar schnell als Rassisten, aber als verrückte Einzeltäter, ja als Fanatiker dargestellt, was ein gängiges Muster bei rassistischen motivierten Gewalttaten darstellt. Und wir sollten uns nur gerade auch heutzutage überlegen, wie wir auf Menschen reagieren, die zum Beispiel Asylbewerberheime anzünden. Die strukturellen gesellschaftlichen Fragen werden oft nicht gestellt. Aber auch die Protesttechniken weisen, abgesehen von der Tatsache, dass es durch die Erfindung des Internets und der sozialen Medien nun natürlich andere Kommunikationsformen gibt, die von Black Lives Matter auch gerade deshalb benutzt werden, weil die sogenannten Mainstream-Medien ihre Anliegen selten behandelt haben, Ähnlichkeiten auf. Während zum Beispiel in der Bürgerrechtsbewegung im Februar 1960, Sie kennen das Bild, 4 schwarze Studierende, wir haben bereits davon gesprochen, an einem Tresen im Kaufhaus Woolworth in Greensboro, North Carolina, mit einem sogenannten Sit-in gegen die Rassentrennung in Restaurants protestierten, indem sie etwas bestellten und auch, nachdem ihnen das mehrfach verweigert wurde, ihre Plätze nicht räumten, machten Black Lives Matter-Aktivisten mit sogenannten Die-Ins im Dezember 2014, zum Beispiel mitten in der Grand Central Station in New York, darauf aufmerksam, dass schwarze Leben im öffentlichen Raum großen Gefahren ausgesetzt sind. Die Dramatisierung des bekannten Sit-In als Die-In versteht sich hier durchaus als Dringlichkeitsgeste, die neben dem Sit-In bewusst von Black Lives Matter eingesetzt wird, um, ähnlich wie 1960, das Sit-In Schockmomente bei Passanten hervorzurufen. Es ist vielleicht interessant, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es damals allerdings die Präsenz lebender Körper waren, während es heute die Präsenz scheinbar toter Körper dazu bedarf. Weitere Parallelen bestehen zwischen dem Fall des 1954 grausam von Weißen getöteten Emmett Till und Michael Brown, der im Jahr 2013 von einem privaten Sicherheitsmann ebenfalls unschuldig erschossen wurde. Beide Teenager waren unbewaffnet und hatten lediglich aufgrund des subjektiven Empfindens einer weißen Person mit ihrem Leben für ihre bloße Präsenz in einem Raum bezahlt, an dem sie nicht hinzugehören schienen. In beiden Fällen kamen die Täter straffrei davon. Im Fall des ermordeten Emmett Till 1954 gestand einer der Mörder zynischerweise im Life Magazine Jahrzehnte später, dass er vor Gericht damals gelogen und den Mord mitzuverantworten habe. George Zimmerman wähnt sich dagegen weiterhin im Recht. Er erhält von diversen White Supremacist-Gruppierungen Zuspruch und, so berichten es einige Quellen, auch finanzielle Unterstützung. Da sich der Protest von Black Lives Matter gegen rassistische Strukturen wendet, werden Protesttechniken angewendet, durch die das alltägliche Leben systematisch gestört werden soll. Meist betrifft das zum Beispiel die Infrastruktur durch die Blockade von Straßen oder öffentlichen Plätzen, was nichts Neues ist, wenn Sie das erste Bild von meinem Vortrag erinnern, als King auch an einer Blockade eines Highways 51 beteiligt war. Es ging immer um Strukturen, das Gleiche wird jetzt aufgegriffen. Aber was ist heute anders? Auch bei Black Lives Matter rücken nun andere Orte in den Fokus, nämlich zum Beispiel Supermärkte, Restaurants oder Cafés. Die Supermarktkette Whole Foods zum Beispiel, das ist so das Äquivalent von Alnatura, in der meist privilegierte Weiße es sich leisten können einzukaufen, oder Frühstückscafés, in denen ebenfalls meist weiße, gut betuchte New Yorker knappe $40 für einen Brunch ausgeben können, sind als sogenannte White Spaces ebenfalls Ziel des Protests von Black Lives Matter geworden. Die Aktivisten heute wollen weißes Leben in seiner Behaglichkeit stören. und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass der Luxus, sich Auszeiten vom Thema Rassismus zu nehmen und gänzlich unpolitische Dinge wie eben Frühstücken zu unternehmen, meist nur für Weiße eine Option ist, was diesen allerdings nie bewusst gemacht wird. Ich möchte nun anhand zweier Fotos von einer der Gründerinnen von Black Lives Matter, Alicia Garza, Sie sehen sie hier im Vordergrund, und einigen ihrer Verbündeten, sowie einer Aufnahme von King rechts oben und Aktivisten beim March on Washington weitere Unterschiede zur Bürgerrechtsbewegung aufzeigen. Auf dem unteren Foto sind Frauen zu sehen, die sich bewusst nicht anpassen. Das betrifft zum Beispiel ihre Kleidung, die für Aktivistinnen in der Bürgerrechtsbewegung noch Kostüme für Frauen und Anzug oder Fliege und Krawatte für Männer vorsah. Das heißt, sehr propere Kleidung. Man wollte sich keine Blöße geben. Die Black Lives Matter-Aktivistinnen versuchen aber erst gar nicht, ähnlich adrett auszusehen, sondern sie tragen sogar Hoodies, die vor allem für viele junge Afroamerikaner eine Zielscheibe der Kritik wurden, nachdem sie Opfer von Polizeigewalt geworden waren. Die Kapuzenpullover ließen sie in gewisser Weise zwielichtig aussehen, hieß es, und ihnen wurde durch das Tragen dieser Kleidung Bedrohungs-, Kriminalitäts- und Gewaltpotenzial unterstellt. Es handelt sich dabei wohl um die gleiche Argumentationsstruktur, die häufig bei Frauen, die einer Vergewaltigung zum Opfer gefallen sind, gemacht wurde und teilweise auch noch bis heute gemacht wird. Hätte sie keinen Minirock getragen, wäre das nicht passiert. Ob Minirock oder Kapuzenpullover, entscheidend ist hier die geringere Machtposition von Frauen und eben auch Schwarzen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts, die diese zynische Argumentation ermöglicht, weil die, die Bewertung darüber vornehmen, ob es ein sinnvolles Argument ist oder nicht, eben mehr Macht haben. Der Gesichtsausdruck der Aktivistinnen ist ebenfalls bemerkenswert. Hier sehen wir kein engelhaftes Lächeln oder einen leicht entrückten, philosophierenden Denkerblick. Die Blicke, die den Betrachter hier treffen, sind voller Entschlossenheit und versuchen erst gar nicht zu gefallen. Anpassung ist für diese Bewegung nicht mehr das Ziel, sondern es geht ihr um bedingungslosen zwischenmenschlichen Respekt, der weder verdient werden muss noch verdient werden kann. Ich möchte nun die verbleibenden Minuten dazu nutzen, zu erklären, warum Black Lives Matter, eine soziale Bewegung, die es sich sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt zum Ziel gesetzt hat, für die Anerkennung von schwarzem Leben, also Humanität zu kämpfen, dennoch in gewisser Weise in der Tradition von Kings Traum steht. Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass die überproportionale Tötung von Schwarzen durch die Polizei ein Beweggrund, nicht jedoch der alleinige Grund für ihren Aktivismus ist. Zwar ist das Sichtbarmachen der Kategorie Hautfarbe, wie es in diesem non-governmental, also ohne Profit, Projekt namens MappingViolence.org gemacht wird, enorm wichtig, um strukturellen Rassismus und staatliche Gewalt gegen Schwarze aufzuzeigen. Wichtiger ist jedoch, dass Black Lives Matter einen entscheidenden Schritt nachholt, wie ich es nennen würde, der zu Zeiten Kings definitiv auch präsent war, aber wenig Anerkennung fand. Und das war, dass zu Zeiten Kings teilweise aus pragmatischen Gründen nicht für die Anerkennung schwarzer Menschlichkeit eingetreten werden konnte. Während King und viele seiner Zeitgenossen sich für Bürgerrechte stark machten, geht Black Lives Matter nun noch einmal einen Schritt zurück an die Basis und fordert die Anerkennung von schwarzer Menschlichkeit. Die Gesetzeslage sollte eigentlich die Diskriminierung von Menschen jeglicher Hautfarbe verbieten. Wie Black Lives Matter propagiert, ist jedoch das Problem, dass nicht alle Menschen auch als solche anerkannt werden. Und dies hat zum Beispiel ihre Tötung, die Unterlassung von Hilfeleistung oder ihre generelle Abwertung zur Folge. Die drei Gründerinnen von Black Lives Matter, Alicia Garza, Opal Tometi und Patrice Cullors, scheinen so gar nicht in der Tradition von King zu stehen. Alle drei sind Frauen, von denen sich zwei als queer, also nicht heterosexuell, identifizieren. Da beim March on Washington Frauen zwar musikalisch beitragen, aber keine Reden halten durften, ist dies schon mal als wichtiges Statement an sich zu begreifen. Auch die Rolle von Religion oder hierarchischen patriarchalen Organisationsstrukturen wird bei Black Lives Matter anders als zu Kings Zeiten definiert. Die Bewegung verzichtet gar ganz auf eine charismatische Führungsgestalt wie King, dessen Tod für manche auch den Tod der Bürgerrechtsbewegung bedeutete. Black Lives Matter hingegen möchte neue und eigene Wege gehen und steht damit wiederum in der Tradition des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama, der bereits 2008 erkannte, dass wahre Werte und Prinzipien im amerikanischen Kontext vor allem immer wieder der Erneuerung bedürfen, um sich an die Herausforderungen der Zeit anzupassen. Ich zitiere auf Deutsch an dieser Stelle. Dennoch haben wir immer gewusst, wenn sich die Zeiten ändern, müssen auch wir uns ändern. Die Treue unseren Gründungsprinzipien gegenüber erfordert neue Antworten auf neue Herausforderungen. Die Wahrung der persönlichen Freiheit erfordert letztendlich gemeinsames Handeln. Wenn wir also vor diesem Hintergrund nochmal zu der Frage zurückkehren, was aus Martin Luther Kings Traum geworden ist, zeigt sich ein gespaltenes Bild in der Gesellschaft. Und es zeigt sich auch, dass es nun neuer Formen bedarf, um seinen Traum hoffentlich eines Tages zu erreichen. Vielen Dank.
Das waren Vorträge der Theologin und Kirchenhistorikerin Andrea Strübend und der Amerikanistin Nicole Hirschfelder über das Erbe Martin Luther Kings, der vor 50 Jahren ermordet wurde. Ja, und wenn ihr mehr über King, die Ereignisse von damals und die Situation von Weißen und Schwarzen in den USA heute hören wollt, dann schaut auf unserer Seite nach. Da findet ihr unter anderem eine sehr spannende Ausgabe von Eine Stunde History zum Thema. Im Hörsaal bleiben wir auch historisch. Morgen schauen wir uns die 68er-Bewegung in Deutschland an. Ein Zeitzeuge erklärt uns, wie die Jugend damals so enorm politisiert wurde und warum die Bewegung am Ende in die Brüche ging. Am Mikrofon war Katrin Ohlendorf. Ciao und bis zur nächsten Sendung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.